Good morning in the morning, Dennis.
Good morning in the morning, Renke.
Na? Oh, es ist wieder soweit. Wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben uns richtig lange nicht gehört.
Richtig.
Wie lange ist das jetzt her?
Zwei Jahre. Seit dem letzten richtigen Dschungelcamp.
Ah, das gibt's ja gar nicht. Weißt du noch, welche Folgennummer? Welche Folgennummer wir jetzt haben?
Oh Gott,
kannst du gar nicht mehr auswählen. Jetzt ist Folge Nummer 92.
92, krass.
Ja, und tatsächlich, die letzte Folge ist am 26. Januar 2020 erschienen.
Ja.
Das ist wirklich 2 Jahre her. Ja, letztes Jahr kein Dschungelcamp, dieses Jahr Dschungelcamp, aber in Südafrika.
Richtig, und zwar im Kruger Nationalpark. Das ist die Location, die auch die Australier für ihre Sendung benutzen, weil es wäre ein bisschen albern, wenn das australische Dschungelcamp im australischen Dschungel laufen würde.
Genau.
Das wäre, als wäre RTL nach Brandenburg gegangen hier.
Ja, oder als würde das sächsische Dschungelcamp im Erzgebirge stattfinden.
Ja.
Stell dir mal vor, es gäbe ein sächsisches Dschungelcamp.
Und eine der Prüfungen ist eine Impfung gegen Corona.
Da gibt es nicht so viele Sterne.
Ekelprüfung.
So. Okay. mRNA. So.
Sperma, ja, aber kein mRNA.
Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Wann findet denn überhaupt die erste Aufnahme? Also wann geht's los? Freitag, Samstag? Ich bin noch nicht so ganz drin, muss ich ehrlich.
Also Freitag, 21. Januar um 21.30 Uhr tatsächlich. Das ist dann der Einzug.
Der Einzug ins Camp. Das gucken wir uns natürlich an. Wir werden auch dann, ne, wie immer, wie ihr das von uns kennt, in der Regel nach der Ausstrahlung noch schnell was aufnehmen und das dann morgen schon hochgeladen haben. Manchmal werden wir aber auch, je nachdem, wie es halt so läuft mit den restlichen Verpflichtungen, die man so im Leben hat, auch erst morgens aufnehmen. Dann kommt es ein bisschen später, aber bis mittags solltet ihr eigentlich versorgt sein mit der neuesten Dosis. Und wir gucken uns wieder gemeinsam das Camp an und versuchen uns da irgendwie gemeinsam durchzuziehen, damit wir diese 2 Wochen auch irgendwie rumkriegen.
Ja!
Und jetzt ist ja ein paar Tage vorher.
Ja!
Machen wir das, was wir eigentlich immer machen, kann man mittlerweile schon sagen. Welche Staffel ist das jetzt hier eigentlich?
Das ist die 15. Staffel.
Ja, nee, das meinte ich, aber
ach so, unsere. Vierte oder fünfte?
Unsere vierte oder fünfte?
Ich weiß gar nicht. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, die dritte oder vierte. Warte, ich guck mal, wir haben angefangen. Unsere erste Sendung war zur 9. Staffel. 2015.
Ja, aber da haben wir das noch nicht so ernst genommen alles, ne? Das war noch so vermischt.
Ja, aber es ist ja trotzdem 7 Jahre jetzt.
Ja, gut, ja. Ja, irgendwie so halt.
Ja.
So, wir machen jetzt aber das, was wir immer machen in der ersten Folge in der Staffel, oder zumindest sollten wir das immer tun. Wir reden über die Staffel, über das, was schon bekannt ist. Wir reden über die Menschen, die dort einziehen werden. Und dann freuen wir uns alle auf nächste Woche und hören uns heute natürlich. Ihr könnt uns übrigens hören und auch weiterempfehlen, ne? Hier Apple Podcast, ne? Google Podcast gibt's auch.
Ja.
Spotify kann man uns auch teilen. Folgt uns vor allen Dingen auf Insta, Dennis. Ja. Wie heißen wir da?
@DschungelPodcast.
Denn das ist einfach auch die wichtigste, das haben wir in den letzten Jahren ja schon rausgearbeitet, das ist so das wichtigste Begleitmedium für den Dschungel. Auf Insta muss man irgendwie sein, weil da sehr, sehr viele Leute dann auch trommeln für die Menschen, die da drin sind und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Und wenn ihr uns unterstützen wollt.
Natürlich einerseits uns folgen, aber einerseits hier Lichtstrom, Essen kommt nicht vom Himmel.
Oder Radeberger zum Beispiel.
Oder Radeberger. Ihr könnt uns finanziell unterstützen mit einer freiwilligen Leistung. Ganze findet ihr auf dschungelpodcast.de/unterstützen. Da gibt es einmal Ko-Fi und da gibt es einen Girocode.
Den könnt ihr einfach mit eurer Sparkassen-Online-Banking und vielen anderen Online-Banking-Apps einfach abscannen und dann könnt ihr uns irgendwie ein paar Mark in den Hut schmeißen. Das wäre sehr nett. Und jetzt würde ich sagen, Dennis, Staffel 15. Was erwartet uns?
Wie gesagt, die neue Location. Wir werden eine veränderte Art der Produktion sehen, während halt Australien halt mit der Zeitverschiebung sie über Nacht halt produzieren konnten und dann quasi, wenn wir eingeschaltet haben hier in Deutschland abends, war in Australien früh morgens, wird das tatsächlich jetzt hier anders sein, sondern die werden mehr oder weniger auch abends dort auf Sendung gehen, etwas später. Und deswegen werden wir ein wenig alles verzögert sehen. Deswegen bin ich mal geguckt, wie das so die Narrative sein werden. Wenn RTL ein bisschen länger drauf brüten kann. Und wir werden natürlich ganz viele neue Prüfungen sehen, weil neue Kulissen, neues Camp. Es wird anders. Und
haben wir das denn schon mal gehabt? Also sowas ähnliches? Waren die Briten nicht auch mal in Südafrika?
Nee, in Südafrika waren's glaube ich, nur die Australier bisher. Die okay. Briten haben es auch nur nach Australien bisher geschafft.
Ja,
und okay. jetzt in ein schottisches Schloss.
Ja, wie war denn das? Da ist ja ein ähnliches Zeitregime dann gewesen, ne? Also man hat ja auch dann abends die Sendung wahrscheinlich und also ich meine, was wir erwarten können, ist, dass maximal bis zum Mittag oder so desselben Tages noch Sachen in die Sendung genommen werden, es sei denn, es sind jetzt völlig spektakuläre Dinge, die man noch schnell zusammenschneiden kann, aber so, um so Stories zu erzählen, glaube ich, kann man nur bis zum Mittag gehen höchstens.
Ja.
Auch interessant, wann die Dschungelprüfungen sein werden, vielleicht macht man die ja sogar vormittags. Dass so abends, weißt du, wählen die Leute.
Die Dschungelprüfungen sind doch immer vormittags, die sind doch immer nach der Verkündung
gewesen. Ja, aber jetzt ist die Verkündung ja aber abends, beziehungsweise nachts vom Schlafen.
Stimmt, genau. Das heißt, sie müssen dann die Prüfungen trotzdem morgens sein, dann am nächsten Tag.
Ja, und dann würden sie noch reinkommen können, das geht auf jeden Fall. Und hast du das im Schloss gesehen, bei den Schotten? Also,
nee, tatsächlich das nicht. Nicht. Aber der Unterschied zu den Briten war ja schon immer, dass die Briten ja kein Storytelling betrieben. Also,
das stimmt.
Das ist, da geht's um Action. So. Das haben wir. Wir werden mal schauen, wie das sein wird, wie auch die Prüfungen sein werden. Das, was ich so aus dem australischen Format gesehen habe, gibt's auch wieder größere Aufbauten. Das heißt, wir werden doch wieder so eine klassische Mischung aus so Action-Prüfungen und Ekelprüfungen sehen. Auch Afrika hat doch das ein oder andere selbe Krabbeltier, das man vom Großhändler kauft.
Moderiert wird, wie schon seit Jahren, von Sonja Zietlow und Daniel Hartwig.
Ja.
Auch Micky Beisenherz ist meines Wissens wieder mit am Start. Zumindest hat er vor einigen Wochen noch, ist er interviewt worden, wo habe ich ihn noch gehört? War der bei Bettina Rust oder so, einer Hörbar Rust zu Gast? Ich glaube ja. Und da haben die drüber gesprochen, ob das nicht was werden könnte. Und er sagt, naja, nee, sieht aber schon ganz gut aus, könnte klappen. Also der scheint auch wieder mit an Bord zu sein und ein bisschen, wie sag ich mal, zu schreiben. Und Dr. Bob ist wieder da.
Ja, der.
Obwohl er eigentlich schon seit 9 Jahren aussteigen möchte und keinen Bock mehr hat. Aber wahrscheinlich sind die Schecks dann doch einigermaßen groß, die der RTL ihm da ausstellt.
Das gilt ja nicht nur für Dr. Bob. Die Schecks von RTL überzeugen ja den ein oder anderen Kandidatin. Auf
was für eine Überleitung.
Ja, über die wir jetzt mal sprechen sollten.
Aber Moment mal, bevor wir über die Menschen sprechen, die tatsächlich im Camp sitzen werden und liegen und stehen und essen und trinken
voll
und kacken.
Voll im Jammern.
Wollen wir nicht über Personen sprechen, die es gar nicht bis dahin geschafft haben, zunächst?
Wie meinst du?
Christine Okpara.
Ah, siehst du, da wollte ich tatsächlich, wenn wir auf die Ersatzkandidatin zu sprechen kommen, aber ja, wir können mal über Christine Okpara reden, die laut RTL-Pressemitteilung aus der Sendung geflogen ist wegen eines unklaren Impfstatus. Die Bild-Zeitung spekuliert da tatsächlich, dass sie mutmaßlich einen gefälschten Impfausweis hat und auch die Bundespolizei ermittelt wegen Verwendung gefälschter Gesundheitszeugnisse.
Wobei es aber gar nicht so ist, dass man zwingend, also dass alle Menschen da zwingend geimpft sein müssen, die da teilnehmen.
Ne? Nee, genau. Laut Einreisebestimmungen muss es PCR getestet sein und Quarantäne. Das heißt, man bräuchte das prinzipiell ja gar nicht. Warum es dann trotzdem diese Unstimmigkeiten gibt, keine Ahnung.
Ja, vermutlich irgendwie eingereist mit diesem gefälschten Impfpass. Ne? Das könnte zumindest, klingt das logisch. Und dann halt nicht in Quarantäne gewesen.
Richtig.
Weil es mutmaßlich ja auch nicht so geplant war von RTL, die Leute da in Quarantäne zu lassen, sondern
vor allem,
eingereist und dann ist gut.
Ja, vor allem werden wir da sicher noch mehr hören davon, weil sie auf Instagram ankündigt, dass man von ihr hören wird. Sie ist aber auf die Vorwürfe bisher nicht eingegangen. Und der Stand jetzt ist, dass sie von RTL demnächst wieder ins Flugzeug geschickt nach Deutschland zurück. Und ich denke mal, sie wird sich das ein oder andere Mal nochmal das Maul zerreißen.
Jetzt mal die erste Frage. Wer ist denn überhaupt Christine Okpara?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich auch nicht. Es ist echt, also um das schon mal vorwegzunehmen, es sind durchaus Leute dabei, die man kennt.
Das stimmt. Also ich kann dir sagen, woher man sie kennen könnte. Und zwar von der RTL Plus also nicht im richtigen RTL, sondern im Internet.
Ja.
Bei deren Kuppelshow Are You the One? Hast du davon jemals gehört?
Nein.
Siehst du.
Ist das das, was die Ex-Freundin von Ex-Union-Keeper Loris Karius moderiert?
Oh, du fragst mich Dinge. Tatsächlich, Sophia Tomalla, ja.
Sag ich doch. So, ja. Guck mal, ne? Kenne ich mich wieder aus mit Klatsch und Tratsch.
Richtig. Nee, da, sie ist raus, dafür.
Ist jetzt ja übrigens, ist verpartnert jetzt, also nicht im rechtlichen Sinne, sondern aber es lebt zusammen, ist zusammen mit einem anderen guten Freund unserer anderen Podcast-Produktion, dem Anycast, Alexander Zverev.
Wer ist Alexander Zverev?
Also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Muss man einfach googeln, Alexander Zverev, blaue Flecken, China oder so.
Ah. Die Google-Suche, ich erinnere mich. Ja. Nur gut, das sei mal der Frau Tomalla.
Mutmaßlich.
Ihr Ding. Fangen wir alphabetisch an, würde ich sagen.
Wenn du dir das so vorgenommen hast, dann machen wir das doch gerne.
Peter, es steht so in der Wikipedia und ich habe einfach aus Wikipedia abgeschrieben.
Ja. Ah. Musst du nicht alle unsere Tricks hier direkt in der ersten Folge verraten.
Peter Althoff, sagt dir da mal was?
Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Also es sind echt viele dabei, die mir was sagen, also mehr als in den letzten Jahren habe ich den Eindruck. Und auch ein paar, wo ich sagen würde, ich glaube, da könnte sich was echt Gutes ergeben. Aber Peter Althoff, nie gehört.
Direkt der Älteste mit 66 Jahren, die Wikipedia schreibt zusammenfassend Promi-Bodyguard, Kickbox-Europameister und Schauspieler. Dieses Schauspieler würde ich direkt mal in die Klammer setzen. Er hat mitgespielt in Macho Man, einem Actionfilm, einem deutschen Actionfilm von 85, der in Nürnberg gedreht und spielt. Und das ist der einzige Actionfilm aus Nürnberg in Nürnberg.
Ja, aber es gibt doch auch noch die Fortsetzung Macho Man 2 und Macho Man 3.
Richtig, also die Macho Man-Reihe ist die einzige in Nürnberg. Jedenfalls ein sehr schlechter Film, was ich gelesen habe. Und das wichtigste Merkmal ist, dass die Sexszenen, die es wohl gab, mittlerweile rausgeklagt sind vom Hauptdarsteller.
Okay.
Er ist vor allem bekannt als Bodyguard von, laut eigener Aussage und Fotos, die ich jetzt so gesehen habe, Murat mit Ali, Michael Jackson, Claudia Schiffer oder Michael Schumacher.
Laut eigener Aussage.
Ja, muss ich ja meine Quellen hier angeben.
Deswegen, ja, sehr schön.
Deswegen die Hoffnung von RTL, dass er vielleicht über seine Kunden spricht, hat er direkt genommen, er würde niemals negativ über sie reden, nur lustige Dinge. Vielleicht. Und warum er im Dschungel ist? Geld.
Da ist er zumindest, ist er da ehrlich. Keine großen Siegchancen, würden wir sagen, weil erstens kennt ihn keine Sau und zweitens gerade mal 1200 Instagram-Follower, das kann er eigentlich schon knicken.
Richtig. Er ist tatsächlich der Älteste und ich würde wahrscheinlich so den, er ist aber noch topfit, das könnte halt nochmal spannend werden. Wir hatten ja auch schon ältere Herren, die fit waren und wir hatten auch ältere Herren, die nicht fit waren.
Gunter Gabriel, Gott hab ihn selig.
Richtig. Deswegen, da würde ich tatsächlich eher sagen, das ist der Kandidatin, der sehr früh oder sehr früh ausscheiden könnte. Da würde ich nicht.
Ich kann überhaupt keine Prognose, weil ich ihn wirklich gar nicht kenne, überhaupt keine Prognose anstellen darüber. Ich kann mir vorstellen, dass er halt eher so vom Typ, wie sagt man denn? So wie diese Kiezgrößen oder so. So eine dicke Hose machen. Ne, so von wegen Kickbox-Weltmeister und keine Ahnung was und so Oldschool-Männergesabbel, sag ich mal. Aber keine Ahnung, weiß überhaupt nicht, wie der drauf ist. Aber der nächste, da geht's schon gleich in die Vollen. Lukas Kordalis. Seinerseits nicht nur Ehemann von Daniela Katzenberger, sondern auch Sohn des allerersten deutschen Dschungelkönigs Costa Kordalis. Mittlerweile verstorben. Ist er schon verstorben? Ich glaube, ja.
Ne? Ja.
Ja, ist verstorben vor 3 Jahren schon. Und was ich eigentlich am krassesten finde, das habe ich vor ein paar Jahren schon gelernt, ist, wie alt Lukas Kordalis ist. Der ist schon 54.
Ja.
Ein bisschen fitter und jünger aus, finde ich.
Das stimmt, das stimmt.
Also wenn man nah hinsieht, dann wie bei allen Leuten Hals und Hände, aber daran erkennt man es immer. Aber so insgesamt nicht schlecht.
wäre der vierte aus der Familie tatsächlich jetzt. Wir hatten Costa in der ersten Staffel.
Stimmt.
Schwiegermutter Iris Klein in der siebten.
Oh ja.
Halbschwägerin Jenny Frankhauser in der zwölften Staffel.
Die sogar Dschungelkönigin geworden
ist. Genau, also es gibt zwei Königinnen in der Familie.
Und sein Vater auch. Er Richtig. Wäre dann der dritte aus der Familie, ja. der Dschungelkönig werden könnte.
Richtig. Und der bezieht er sich tatsächlich drauf. Er will in die Fußstapfen seines Vaters treten.
Also, ja, will er ja auch musikalisch und so. Ist ja genauso Mallorca-Ballermann-Sänger, keine Ahnung was. Und auf Vox-Auswanderer, bla, und diverse Reality-Formate mitgemacht. Aber ich finde, immer wenn ich den irgendwo sehe und wenn ich den irgendwie sprechen höre oder Musik machen höre oder sehe, finde ich den irgendwie einfach nur langweilig.
Okay, ich wollte schon gerade anmerken, dass ich hatte gerade die Sorge, dass du sagst, ja, der ist besonders oder so. Nee, ich habe den bisher nie wahrgenommen und dann deckt sich das jetzt gerade.
Nee, besonders, weil er einfach trotzdem eine große Nummer ist, das wollte ich sagen.
Ja, okay.
Also auch, ne, Instagram sagt auch, über 500.000 Follower bringt er mit. Den kennen halt viele Leute, auch vor allem als Mann von Daniela Katzenberger und als Vater ihres Kindes und so, ist der einfach bekannt.
Ja, das stimmt. Und aus diese Bekanntheit über die Frau Katzenberger sei gesagt, dass sie ihm verboten habe, Bedtime-Stories zu verplappern. Und,
ja, gut. Aber ich meine, das ist, würde schon sagen, sehr, also sagen wir mal, Dschungelprominent, kann man sagen.
Ja.
Aber ich fand den halt immer, wie gesagt, den fand ich halt immer relativ dröge. Und ich glaube, das ist halt einfach nur so ein normaler Typ. Und deshalb wird da nicht viel passieren, glaube ich. Wer ist denn der Nächste in der Runde?
Das könnte der erste Zuschauerkandidat sein.
Ja,
Manuel,
glaube ich auch.
Manuel Flickinger, 33 Jahre alt, bekannt als Kandidat von Prince Charming der ersten Staffel. Das war ja die, die
genau.
schwule Dating-Show beim RTL Plus.
Ja.
Und ist auch ein klassischer Casting-Show-Nomade, war halt irgendwann mal bei DSDS, First Dates und zieht durch die Gegend. Und ganz wichtig, hat einen Sex-Podcast.
Nein, das gibt's
ja
noch. Das gibt's echt noch.
Ja, richtig. Und das Besondere ist tatsächlich, dass seine Podcast-Partnerin, die Diplompsychologin Sonja Tolowski, tatsächlich auch seine Begleitung ist in den Dschungel.
Ach was. Und er ist Justizhauptsekretär, lese ich da gerade.
Ja, das habe ich so ergoogelt.
Ich weiß nicht,
Gericht. Was macht denn ein Justizhauptsekretär eigentlich? Das kann ich nicht ergoogeln.
Halt, was man so umgangssprachlich Justizwachtmeister nennt.
Ach.
Genau. Aber das sind halt keine Wachtmeister, weil Wachtmeister ist ein Dienstgrad des einfachen Dienstes, aber Justizhauptsekretär ist Besoldungsstufe A8. Hauptsekretär, mittlerer Dienst.
Und falls man das schon, weil Prince Charming, schwule Dating-Show, ja, er ist schwul und er spricht affektiertes Fälschisch. Hört sich sehr, sehr schlimm an. Ich hab's sofort gehasst, von der ersten Sekunde an.
Oh Gott, aber dann klingt er ja so wie Daniela Katzenberger. Nicht, dass Lukas Kordalis und Manuel Flickinger.
Gott, die Witze schreiben sich selber.
Dann nicht noch, nicht, dass die jetzt aber dann die Übernachtung in der Höhle machen müssen zusammen.
Oh.
Uiuiui.
Dabei hatte Manuel laut eigener Aussage tatsächlich schon Sex mit mehr als 50 Männern. Meinst du, da fällt dann der Cordalis noch groß auf?
Nee, aber ich glaube, das wäre eher andersrum interessant.
Ach so. Hat der Cordalis nicht bisher Sex mit 50 Männern gehabt?
Das weiß ich nicht. Da kann ich mich nicht für verbürgen. Wir kennen uns nicht, weder kennen wir uns persönlich, noch habe ich da irgendwie gesicherte Erkenntnisse. Instagram-Follower übrigens bei Herrn Flickinger 8500.
Ja, eine eher unbekannte Nummer so insgesamt.
Ja, Zuschauerkandidat hast du schon gesagt. Und Luxusartikel verrät er nicht.
Ja, also bei dem ist halt die große Chance, dass er halt sich zu so einem Lästerzirkel hinreißen lässt oder.
Wieso? Nur weil er schwul ist, Dennis?
Ja.
Was ist das denn jetzt?
Ja. Und da erwarte ich dann, habe ich dann zumindest da die Hoffnung, dass da an der Front ein wenig Krach ins Camp kommt.
So, nächster Kandidat und jetzt geht's total ab.
Richtig.
Jetzt kommen wir schon. Jetzt ist einer sozusagen, also hier, da muss man wirklich mal, meine Güte, Harald Glöckler.
Ja.
Modezar. Modezar Harald Glöckler,
ja.
56 Jahre alt. Und ich meine, den braucht man, glaube ich, nicht vorstellen, den kennt jeder.
Ja.
Aber was ich krass fand, gerade mal 50.000 Follower auf Instagram? Was zur Hölle?
Ja, seine QVC-Kundschaft ist halt nicht auf Insta.
Ja, aber also der ist doch auch über QVC hinaus, ist er doch längst schon zu so einem ProSieben-Kultobjekt geworden.
Ja, aber er spricht einfach wirklich eine andere Zielgruppe an und die nicht auf Instagram ist.
Und vor allem ist das Interessante ja, jahrzehntelang wurde sich über diesen Mann lustig gemacht.
Dabei hat er richtig Erfolg.
Ja, nee, das war auch damals schon immer so, aber jahrzehntelang wird sich über ihn lustig gemacht, aber irgendwie hat er sich einfach dadurch, dass er sich nie von irgendwas hat beirren lassen und weiter irgendwie sein sehr eigenartiges Ding durchgezogen hat, sich zu so einer unangreifbaren Person gemacht und die jetzt auch von so, sag ich mal, Joko und Klaas Publikum abgekultet wird.
Vor allem, da frage ich mich auch ganz halt, was hat denn der RTL da gemacht, dass der ins Dschungelcamp geht?
Wie viel Kohle hat der bekommen?
Das wird die spannende Frage
überhaupt sein. Dieses Jahr ist nicht so mit Zahlen, ne?
Noch nicht. Wir wissen nur, dass es für die Quarantäne es extra Geld gibt.
Ja, also so allgemeine, genau, es gibt so einen Aufschlag von, wie viel waren das? 12.000 Euro oder so?
Ja, irgendwas in der Richtung, ja.
Ein Aufschlag für jeden, damit weil diese Quarantäneauflagen zu erfüllen sind und so weiter und so fort. Ich sag mal, wie beim Zahnarzt, ne? Der rechnet auch jetzt mehr ab für den Hygieneaufwand.
Richtig. Er möchte die Facetten seiner Persönlichkeit zeigen, die die Öffentlichkeit noch nicht kennt. Zum Beispiel hat er sich die Achseln botoxen lassen, damit er nicht stinkt.
Ja.
Außerdem ist er Prepper, habe ich jetzt gelernt.
Ach, ist das so?
Und zwar so richtig Hardcore-Prepper. Also Nein. Was heißt Hardcore-Prepper? Aber wenn man Videos seines Kellers sieht oder seiner großen Vorratskammer, dann kann man da sicher mehrere Wochen von leben. Und das inkludiert nicht nur Lebensmittel, sondern auch Putzmittel und als auch Geschirr. Weil er wohnt da irgendwo auf dem Land. Sein Ehemann ist tatsächlich Risikopatient in Sachen Corona. Sie haben sich auch isoliert. Aber das Preppen war schon eine alte Eigenschaft von Harald Glöckner, der einfach tatsächlich, wie er sagt, einfach gerne Vorsorge trägt. Und ich vermute mal, der hat einfach.
Ja, ich sehe gerade dieses Foto da aus dem Keller tatsächlich. Also das Video dazu, ein TAF-Beitrag natürlich.
Ja.
Verlinken wir. Ist jetzt schon ein Jahr alt. Aber da stehen halt sehr viele Regale mit sehr viel Zeug drin. Mehrere Kisten Wasser sieht man hier übereinander gestapelt. Dosen. Ziemlich viele. Was da hinten? Waschmittel. Weißer Riese, die Großpackung. Ja, aber nicht nur eine.
Ja,
ist nicht schlecht.
Richtig. Er kommt tatsächlich deswegen auch nur in Begleitung seines Personal Trainers, der 27
ist. Hä? Wieso? Weil er Prepper ist?
Nein, weil sein Ehemann Risikopatient
ist.
Ach so,
ja, Corona. Gut, okay. Hm. Ja.
Außerdem, jetzt wird spannend, sein Luxusartikel ist ein Wunderkissen und Mundspray. Dieses Wunderkissen, das Creme kann man auseinanderziehen, dann ist es eine Decke und ein Kissen. Und da frage ich genau, zählt das
ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ist das dann ein Luxusgegenstand oder zwei Luxusgegenstände? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das RTL das thematisieren wird.
Da wird's und dann noch das Mundspray. Aber ist dann die Frage, würdest du, wenn du RTL wärst, ihm dann eins wegnehmen oder ihn das aussuchen lassen?
Ich glaube, weil er very important ist, er ist ja auch First Class geflogen, der Rest ist Business Class geflogen.
Ach, echt wirklich?
Ja. Sitzplatz 1K, weil er König ist. Erster König.
Oh Gott.
Wird er sich aussuchen dürfen. Aber sie werden es thematisieren, weil das ist einfach ein Hack, der nicht geht. Also, ein Hack, der
ist auch krass.
Ja. Aber.
Obwohl, andererseits, wenn du sagen würdest, ich nehme eine Decke mit. Und du faltest die zu einem Kissen, sagt ja auch keiner was.
Ja, aber es ist halt, er hat jetzt schon gesagt, das ist halt 2-in-1-Saal. Und da ist es dann sofort so, Regel. Das Strapazieren von Regeln mag der RTL ja gar nicht so sehr. Mal schauen.
So, nächste Kandidatin. Das ist dann die Ersatzkandidatin für Jasmin, Name schon wieder vergessen, Okpara. Jasmin Herren,
ja.
Die Ehefrau, die Witwe von Willi Herren, der ja verstorben ist vor einiger Zeit.
Wie ich ja gelernt habe, hat sie sich von ihm getrennt, kurz vor seinem Tod.
Ja, das ist richtig. Und sie ist auch verfeindet mit der Tochter von Willi Herren aus erster Ehe oder erster vorheriger Bekanntschaft, was auch immer. Also da gab es auch ganz schlimme Szenen auch zur Beerdigung und so. Das war da, also da konnte man noch richtig was draus ziehen. Ne? Das ist natürlich auch, sie bringt auch eine Geschichte mit. Ich glaube, da gehen wir jetzt schon echt. Und ich finde die auch, ich weiß nicht, du hast mir vorher mal gesagt, du kennst die gar nicht.
Ja. Ich habe auch jetzt erst gelernt, tatsächlich im Rahmen der Recherche, dass sie als ihre Karriere als Nacktsängerin auf Mallorca begonnen hat.
Das wusste ich auch nicht. Ich kenne die halt dann erst seitdem sie sozusagen mit Willi Herren zusammen war. Und ich finde diese Frau fürchterlich anstrengend.
Okay.
Fürchterlich anstrengend, sehr, sehr unsympathisch. Also ich bin, also ich glaube, da ist auf jeden Fall viel zu holen. Und ich frage mich, was den RTL geritten hat, diese komische Okpara Jasmin Herren vorzuziehen. Denn so, das verstehe ich einfach nicht. Mag sein, dass die Christine Okpara auch jemand gewesen wäre, der ziemlich, aus dem man ziemlich gut hätte was rausholen können, im Dschungelcamp mäßig. Aber die hat halt bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad und man kann nicht diese Geschichte, auch diese tragische Geschichte von sozusagen einer verstorbenen Person erzählen, die ja nun weitgehend über Jahre sich auch hat im Reality-Fernsehen nackig gemacht, aber die halt auch sehr geschätzt und sympathisch war. Also Willi Herren war ja, es gab ja eigentlich keinen, der Willi Herren irgendwie richtig scheiße fand. Und vor allem nicht die Leute, die ihn irgendwie persönlich kennengelernt hatten oder so. Weil das, also alles, was ich, also wie gesagt, ich habe nie irgendwas Schlechtes über den gehört. Soll ein netter Typ gewesen sein, so, also richtig nett und hat sich auch so vor, war wohl so vor der Kamera wie dahinter und so. Da ist viel mehr drin, will ich sagen, an Geschichte, als bei dieser komischen Okpara.
Ja, aber du brauchst halt Füllmaterial für die Sendung. Und dann brauchst du halt, wo so die ersten paar Tage rausgevotet werden, damit irgendwie am Ende sich das konzentriert und die Okpara wäre so die Kandidatin gewesen, die man schnell opfern kann.
Ja, und warum hat man denn nicht so eine vom gleichen Rang irgendwie als Ersatzkandidatin? Also ich finde das einfach eigenartig. Also wenn, dann hätte man sagen können, okay, dann sparen wir uns Jasmin Herren für nächstes Jahr auf oder so.
Wer weiß, wer weiß.
Linda Nobert. Ja. Nie gehört.
Sie hat auch keinen Wikipedia-Eintrag. Bei ihr steht nur Kandidatin bei der Bachelor Staffel 11. 26 Jahre alt, hat sich vom Dschungelcamp für den Playboy fotografieren lassen. Das ist so eine alte Tradition mittlerweile, dass es eine Kandidatin gibt, die auch in der Februar-Ausgabe des Playboys sich nackig macht. Und sie hat es getan. Im echten Leben studiert sie Jura und hat 38.000 Follies auf Instagram.
Ein Duschschwamm und Vaseline nimmt sie mit und sie hat sich für den Playboy ausgezogen, weil sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen möchte.
Ja.
Also sagen wir mal, geben wir ihr doch nochmal in den nächsten Tagen die Möglichkeit, das ein bisschen genauer zu erläutern. Richtig. Ich hätte schon noch die eine oder andere Frage.
Richtig. Der nächste Kandidat auf der Liste ist Philipp Pavlovic.
Pavlovic.
27 ja. Jahre alt, auch wieder ein Nomade in verschiedenen Reality-TV-Formaten. Sein Durchbruch hatte er sich im serbischen Big Brother gehabt.
Ja. Serbisches Big Brother, also sehr, sehr viele Gags verkneife ich mir jetzt einfach und frage mich, ob der RTL ihn auf Novak Djokovic ansprechen wird. Und dann frage ich mich, ob die auch nochmal seinen Impfausweis kontrollieren.
Die wichtigste Eigenschaft, ich kannte ihn vorher nicht, aber das Wichtigste, was ich rausgefunden habe, und das macht ihn direkt sympathisch, er hat Paul Janke in der ersten Runde beim Sat.1 Promi-Boxen K.O. geschlagen.
Da klatschen wir.
Ja.
Also ich klatsche da. Ich sag das einmal so.
So.
Ist das erste Mal Business geflogen, hat
ja.
Seinen Kumpel Serkan dabei und sein Luxusartikel sind 3 Fragezeichen.
Ja, das ist unklar, sind nicht alle Informationen noch nicht bekannt. Das mit der erstes Mal Business geflogen war ganz lustig, weil er so Storys dann gepostet und meinte so, er war dann in dieser Business Lounge von Lufthansa und wusste nicht, kann er sich das einfach nehmen, das Essen? Ist das umsonst? Ich finde das sehr sympathisch. Das ging mir auch so als erstes Mal, als ich Business geflogen bin.
Du bist schon mal Business Class geflogen?
Ja.
Was? Ich nicht.
Und ich habe mich noch richtig zurückgehalten, beim zweiten Mal habe ich mir so richtig die Kante gegeben in der Lounge.
Ich schäme mich ja schon, wenn ich in der DB Lounge nach dem zweiten Bier frage.
Wenn du erste Klasse fährst?
Aha. Ja, aber mittlerweile darf ich nicht mehr in die DB Lounge.
Weil?
Na, weil erste Klasse Sparpreis nicht mehr in die DB Lounge
darf. Ach stimmt, ja, der Pöbel wurde herausgeschmissen.
Der Pöbel wurde ausgeschlossen vor 2 Jahren oder wann das war.
Der Pöbel, der sich sonst was gönnt. Ja, ist ja traurig.
So.
Die nächste ist
Instagram-Follower, aber noch ganz kurz. Ne? 107.000, nicht ja. So wenig. Also nee, ist so schon nicht unbekannt.
Ja.
Ganz im Gegensatz zur Instagram-Followerschaft und der nächsten Kandidatin nur 1.400, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil die Dame, die bringt echt Geschichte mit, vor allem TV-Geschichte, auch sehr, sehr viel bei TAF unterwegs gewesen, aber ebenso vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Die Rede ist von Schauspielerin Anushka Renzi.
Auch wieder bekannt, sehr bekannt.
Sehr bekannt sogar, Schauspielerin und Model, glaube ich auch.
Und Erzfeindin von
ehemaligen Dschungelkönigin Desiree Nick.
Richtig. Sie hat bisher 13 Mal abgesagt, jetzt hat sie aber zugesagt. Sie hat natürlich irgendwas gesagt von ja, Beweisen, bla bla bla. Aber in Wahrheit, das war sie relativ ehrlich, ist Geld. Und zwar sagte sie, bis auf 3 Monate war ich fast 2 Jahre lang arbeitslos. Ich musste zuletzt von meinem Ersparten leben, das ich eigentlich für meine Rente vorgesehen hatte, da mir der Staat verbietet, meinen Beruf auszuüben. Ohohohoho. Na, da war jemand mit Christine O'Para vielleicht kurz zusammen.
Also von der erwarte ich mir tatsächlich einiges. Ich weiß es natürlich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Frau sich in den letzten 15 Jahren auch persönlich weiterentwickelt hat. Wenn sie aber noch so ähnlich drauf ist wie damals, als ich auch noch regelmäßiger TAF geschaut habe, ich will es ganz ehrlich sagen, heutzutage ist das nicht mehr bei mir täglich der Fall, dann gibt es da einiges zu holen. Und ich glaube, gerade dann, wenn die mal ein paar Tage ein bisschen zu wenig isst, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann hangry wird.
Ja. Sie war tatsächlich ein bisschen vernünftiger in Sachen Luxusartikel, Nackenkissen und Silikon-Oropax.
Ja, sehr gut. Beste Wahl. Ja. Kann man nur sagen, Daumen hoch. Beste, was man mitnehmen kann. Kommen wir zu Tina Ruland.
Auch Schauspielerin.
Schauspielerin, genau. An der Seite von Till Schweiger in Manta Manta berühmt geworden, kann man so ja. Vielleicht, so, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ne? Ja. Hat 41.000 Instagram-Followerin.
Ja.
41.000 ist so, nicht. Ich sag mal, für ihre, also, ich, ja, sagen wir so, für ihr, ich will die ganze Zeit, drücke ich mich davor zu sagen, für ihr Alter nicht schlecht, aber so will ich das gar nicht gesagt haben, sondern sie ist so, auch für die Typ Schauspielerin, die sie ist, so, ne, wenn man das jetzt vergleicht mit Anushka Renzi, hätte sie mich vorgefragt, hätte ich gesagt, ja, die Renzi hat viel mehr Followerin als Tina Ruland.
Ja.
Ja, ist aber gar nicht so. 41.000. Insgesamt natürlich noch relativ wenig, aber halbwegs gut dabei. Und die macht's halt auch für die Kohle, ne?
Ja, genau.
Von der erwarte ich mir nicht viel. Ich glaube, die ist einfach. Die ist einfach ganz normal.
Ja.
So schätze ich sie ein.
Ja. Denke ich auch. Also ich erwarte von den Schauspielern da tatsächlich. Von Anushka Renzi mehr und vom nächsten tatsächlich. So von der Schauspielerriege dort, nämlich Erik Stehfest, der 32 ja. Jahre alt ist. Den kanntest
der
du nicht.
Der GZSZ-Kandidat. Nee, ja. Den kann ich nicht. Du kennst den, ja?
Ja, also halb, weil er ist bekannt dafür, dass er seine Crystal Meth-Sucht überwunden hat und darüber ein Buch geschrieben hat. Sieben Tage wach oder so heißt es, glaube ich. Wurde auch dann verfilmt 2020. Lief aber dann bei ProSieben und der ist voll tätowiert, also der hat viele Tattoos und sein Spitzname ist Ampel und das trägt er auch als Halskette, der hat so ein Amulett als Halskette und das ist sein Luxusgegenstand, nicht mehr. Nicht mehr, das reicht.
Du bist dir sicher, dass es GZSZ ist, ja, und nicht Berlin Tag und Nacht?
Nee, das ist tatsächlich GZSZ. Und Theater und so. Und da hat man, um das durchzuhalten, musste man so richtig einmal auf Sachsenkoks durchziehen.
Gut. Sachsenkoks.
Ja, Dresden hat ein großes Crystal Meth Problem.
Ja, nicht nur Dresden. Ich hab neulich gelernt, dass, und zwar in einer Reportage von so 45 Minuten, aber es war nicht NDR, aber so eine 45-minütige Reportage des Mitteldeutschen Rundfunks, habe ich gelernt, dass eine Stadt in, sag ich mal, Mitteldeutschland, in dem so ein Teil der angeheirateten Verwandtschaft lebt, so die totale Crystal Meth Hochburg ist. Möchtest du den Namen der Stadt nicht sagen, aber da wird auch Porzellan hergestellt.
Und bei dem erwarte ich tatsächlich, dass wir sehr viele
Drogen. Und es ist nicht Meißen.
Okay.
Wobei ich nicht sagen will, dass Meißen kein Crystal Meth Problem hat.
Bei dem Porzellan? Nee, von dem erwarte ich tatsächlich ganz viel Drogengeschichten und der wird was zu erzählen haben tatsächlich.
Ja, aber nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also so Leute, die mal süchtig waren,
ja. Ja,
die haben ja den Teil der Persönlichkeit, die halt irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie sich selber zerstören, den haben die ja überwunden oder ausgeschaltet, abgeschaltet oder sind damit irgendwie, kommen damit jetzt klar. Häufig sind die einfach ziemlich langweilig und dann auch irgendwie beseelt von so einem, ja, wie sagt man denn, von so einer inneren Erleuchtung, die sie dann auch teilen. Was ja alles gut und schön ist, ja, auch für die persönlich, freut mich ja total, aber das macht's halt dann doch eher langweilig. Häufig, keine Ahnung.
Ich bin trotzdem gespannt. Ich habe die Hoffnung tatsächlich. Es ist, das Buch heißt außerdem 9 Tage wach tatsächlich.
Tara Tabitha ist dann die nächste Kandidatin.
Ja.
Nie von gehört.
28, auch Reality-Star und zwar aus einem Format, das ich besser nicht kannte, und zwar Saturday Night Fever, so feiert Österreichs Jugend, läuft bei ATV, gehört zur Pro7-Sat1-Gruppe.
Mhm.
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie jetzt schon angekündigt hat, dass sie sich im Camp ausziehen wird. Sie hat auch einen OnlyFans-Account. Und ich glaube, das beschreibt relativ gut ihre Funktion und was sie zu diesem Camp beizutragen hat. Vielleicht ein bisschen Zickenhaftigkeit kommt noch hinzu. Das einzig Besondere an ihr ist tatsächlich, dass ihre Begleitung ein gewisser Alexander Damm ist. Und das ist scheinbar kein Künstlername. Er selber nennt sich CEO, ist aber Friseurladenbesitzer, hat aber auch OnlyFans.
Ja, kommt auch aus Österreich,
ja,
ne?
Ja, beide.
Das ist nicht, ja, kommt aus Österreich. Das heißt, ich glaube tatsächlich könnte das Unterhaltsamste an ihr dann der Dialekt sein, aber also klingt jetzt für mich eher wie so, ja. Also hat schon, glaube ich, eine gewisse Funktion für RTL, aber darüber hinaus wird die nicht mehr liefern, oder?
Da warte ich tatsächlich nichts. Also außer sie verzickt sich oder so ein Lästerzirkel, keine Ahnung. Also vielleicht da was, aber...
Immerhin 109.000 Insta-Follows.
Ja.
Ist jetzt nicht so wenig, aber auch nicht so super viel. Sogar ein bisschen weniger als die letzte Kandidatin, die wir hier noch auf der Liste haben. Janina Yousefian.
Mhm.
Dennis, wie spricht man das aus?
Genau. Ich weiß es nicht.
Sehr gut.
Man kennt sie eigentlich unter einem anderen Namen. Und zwar bilden wir uns eine Zeit, an der alles viel besser war. Das Jahr 2000, wir hatten Gerhard Schröder, es gab Bier zur Politik und man las eine Zeitung, die Bild-Zeitung. Es gab nur die eine Zeitung. Und
zum Regieren braucht man ja auch nur Bild, Bams und Glotze.
Richtig. Und sie wurde bekannt als das sogenannte Teppichluder. Sie ist eine sogenannte Bodenex. Das war der große Aufreger im Blättchenwald, weil sie es in einem Teppichladen getrieben haben sollen, mutmaßlich. Da wurde sie bekannt.
Was hat sie seitdem gemacht, Dennis?
Ein bisschen Reality-TV, aber auch nicht so viel.
Tatsächlich. Ja, und bei dieser kompletten Promi, also wirklich so richtig schlimme Promi-Resterampe, Adam sucht Eva. Hast du das mal gesehen?
Nein.
Also das ist, guck dir einfach mal nur die Kandidatenliste an, da denkst du schon, meine Herren. Luxusartikel, ja, Haarbürste und Lippenstift, das zeugt schon von, sag ich mal, einer gewissen Dummheit, ja. Aber Instagram-Follows 136.000.
Ja.
Werden wir mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel über Dieter erzählen wird. Wahrscheinlich wird es einmal kurz bringen.
Ja, genau. Es wird ein Beitrag sein.
Aber das war's dann auch.
Richtig. Aber vielleicht reicht das ja auch für den RTL. Das ist ja.
Wie findest du das Line-Up so insgesamt, wenn du das jetzt mal bewerten darfst? Und worauf freust du dich vielleicht?
Also ich glaube, dass es tatsächlich dieses Jahr ein wenig spannender ist. Einerseits, weil es halt neu ist. Das heißt, so die üblichen Vorbereitungen könnten vielleicht nicht funktioniert haben, weil das ist ja auch mittlerweile bekannt, lassen sich die Kandidatinnen relativ gut coachen, auch von Ex-Teilnehmern. Und da erwarte ich tatsächlich ein bisschen Neuerung. Das aus dem australischen Format gab es wieder zwei Teams. Ich hoffe, dass das RTL auch macht, weil es immer eine gewisse Dynamik reinbringt. Wir haben einige Kandidatinnen, die dazu neigen, ein wenig zicken, aber auch die einfach die Streit anfangen könnten. Also wir haben zwar einerseits wie mit Lukas Kondalis jemanden, der vielleicht so ein Softboy ist, der versucht, die Wogen zu glätten und mit allen gleichzeitig gut zu sein, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Harald Glückner trotzdem austeilen wird, wobei ihm auch die Camp-Mutti-Rolle zugeschrieben wurde bisher schon.
Ja, das würde ich auch eher so sehen, ja.
Aber wir haben mit Anuschka Renzi und zum Beispiel jemanden, wo ich wirklich hoffe, dass da wird Streit geben. So. Und das ist so meine Hoffnung. Deswegen habe ich, es könnte eine bessere Staffel werden. Nicht eine gute, aber eine bessere im Vergleich zu denen davor. So.
Das hoffe ich tatsächlich auch und ich glaube auch, das wird so sein und aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube auch, du hast schon gesagt, Lukas Kordalis, aber auch Tina Ruland, das wären eher so ausgleichende Ruhepole, eher so wie, wie hieß er denn nochmal sein? Du weißt schon, wen ich meine. Der Ruckzuck-Moderator.
Oh, Der Brändler.
Und andererseits Anuschka Renzi, da hoffe ich tatsächlich auf ein bisschen, also das, ne, glaube ich, ja, hast du schon ganz gut beschrieben. Ich glaube auch, es wird ein bisschen besser, nicht nur, weil wir so einen Tapetenwechsel haben, das hatten wir auch schon öfter mal angesprochen, vielleicht muss man einfach mal woanders hin oder was ganz Neues aufbauen an Studio, um da irgendwie was Neues reinzukriegen. Ich glaube, sehr, sehr viel wird auch helfen, dass wir jetzt eine Pause von 2 Jahren hatten.
Ja.
Und ansonsten finde ich, war so mein Gefühl immer, auch wenn wir uns hier wieder getroffen hatten und angefangen haben, Folgen aufzunehmen, fühlte sich das immer so an, als wäre das letzte Camp noch gar nicht so lange her gewesen.
Nee.
Hatte noch irgendwie eine Erinnerung dran. Jetzt fühle ich mich wie völlig ausgelöscht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass alle 2 Jahre so ein goldener Rhythmus ist.
Das könnte das nicht sein.
Weißt du, so wie so ein großes Fußballturnier.
Ja.
EM und WM, das ist immer so, denn da ist man nicht komplett überdrüssig, man ist schon ein bisschen länger her, dass man sowas gesehen hat und so. Ich glaube, also davon, von diesem Effekt, dass wir sozusagen 2 Jahre Pause hatten, davon verspreche ich mir sehr viel.
Ja, das könnte es tatsächlich sein. Ich weiß halt nur nicht, ob es so eine richtige Hasskandidatin gibt wie in der letzten Staffel mit Daniela Büchner. So. Aber es könnte interessant werden. Ich glaube, ja, es wird interessant. Also ich rieche es mir jetzt auch selber ein, weil ich mich jetzt darauf committed habe, 2 Wochen hier drüber zu podcasten. So, es muss gut werden. So.
Ja, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen.
Ja,
außer das, was wir schon eingangs gesagt haben. Folgt uns in den einschlägigen Social-Media-Kanälen, teilt uns wie wild. Und dann hören wir uns Samstagmorgen nach dem Einzug
wieder.
Das nächste Mal.
Genau. Und bis dahin, bis dann.
Bis bald.